Sabrina, und Alina sind schon vor lange beste Freunde. Alina erzählt Sabrina voll krasse Stories aus Hollywood. Sie treffen sich jeden Montag und erzählen aus ihrem Leben. Das alles und noch viel mehr erlebt ihr hier in der Albtraumfabrik.
Und dann geht's los. Hi.
Hallo aus Köln, guten Abend.
Guten Morgen aus Los Angeles. Das ist übrigens meine wahre Stimme. Diese Stimme. Also ich habe rausgefunden beim Podcast schneiden, dass meine Stimme sich vielleicht nicht ganz so anhört, wie ich dachte. Und das hier ist nun meine wahre Stimme.
Klingt auch viel natürlicher. Also
ja.
Solltest du beibehalten.
Ist auch nicht so nervig.
Nee, nervt überhaupt nicht. Also.
Das ist echt so wie früher. Weißt du noch, früher, als wir mit Kassettenrekordern uns aufgenommen haben, wo man noch so zwei Dinger runterdrücken musste.
Ja, genau.
Und dann hat man das zurückgespult und abgespielt und dann hat man gedacht so, hä, wer ist das denn? Die Stimme hört sich gar nicht an wie ich. Die gleiche Erfahrung habe ich mit dem Podcast.
Aber ich finde, man gewöhnt sich dann irgendwann dran. Aber schlimm ist es trotzdem immer, meine eigene Stimme zu hören. Also.
Es ist einfach komisch. Man hört sich ja auch ständig auf Video oder so, besonders heutzutage im Zeitalter des Social Media. Aber das ist einfach was anderes, wenn das ein reines Audio.
Das ist auch nicht schlimm. Auf Video,
nee, das ist was anderes.
Nur die Stimme ohne.
Oh, das ist.
Bild.
Oh. Die Dolores, die ist bei mir im Schrank mit drin und jetzt
die
macht der Mitch.
Die mag auch nicht.
Die liebt mich. Die vergöttert mich.
Ich denke nicht.
Doch, die ist hier bei mir im Schrank mit drin und jetzt macht der Mitch immer so seine Pfoten unter der Türe durch.
Oh.
Er sagt, was macht ihr da drin?
Prost.
Prost, ich trinke einen Hard Kombucha.
Was ist das?
Das ist Kombucha mit 4,5% Alkohol. Also Kombucha hat ja eigentlich immer einen kleinen prozentualen Anteil Alkohol, weil das ja fermentiert ist und mit so lebenden Bakterien, ne? Das ist gut für dein Gut Health.
Eklig.
Ja, ist auch eigentlich ein bisschen eklig, aber ist sehr gesund.
Ich trinke heute einen Kölsch.
Kölsch. Ich vermisse Köln.
Und ich vermisse L.A.
Was gibt's denn Neues aus Köln? Was geht denn ab bei euch? Was geht ab bei euch in Germany?
Was soll abgehen?
Corona?
Still Lockdown. Mhm. Ich glaube, ab Montag machen die Friseure wieder auf.
Oh, ja, stimmt. Meine Mutter hat einen Friseurtermin gemacht.
Ja, hat sie direkt.
Ja, direkt hat die gesagt, ich habe mir einen Friseurtermin gemacht.
Genau.
Ja, bei uns ist noch alles zu, ne? Obwohl, jetzt haben auch wieder langsam ein paar Nagelsalons auf. Die machen das dann aber auch draußen. Das geht ja hier auch bei dem Wetter.
Witzig. Das muss sein, ne? Schöne
Nägel
muss man haben.
Falsche Nägel, da kann mich auch keine Pandemie aufhalten. Nee, ich habe ja jetzt mir so Aufklebenägel gemacht. Eigentlich bin ich ja gar nicht für so künstliche Nägel. Ich mag auch eigentlich mein natürliches Nagelbett. Aber ich habe das bei Shai Mitchell auf dem Instagram gesehen. Da musste ich das sofort kaufen.
Das sah auch schön aus. Also
ja, ne?
Mhm.
Ich kann da ja mal von ein Foto posten. Auf unserer Story, auf unserem Instagram.
Ich glaube, das solltest du machen.
Das ist schon wichtig.
Muss die Welt erfahren.
Ey, hast du gesehen, wir haben schon über 300 Follower auf Instagram.
Ich weiß, voll cool, ne?
Ja. Ha, Dolores, was ist denn los, mein Schatz?
Ich freue mich auch immer voll, wenn uns die Leute schreiben.
Ja, ich mich auch.
Das ist unsere kleine Hollywood-True-Crime-Community. Also wenn ihr uns noch nicht folgt, Albtraumfabrik-Podcast, da könnt ihr uns finden. Und ach so, übrigens, dein Bauchrede-Video. Unglaublich. Ich kann nicht glauben, wie gut du bist. Ich dachte, du wolltest mich veräppeln letzte Woche, aber das ist so gut.
Ja, mir war schon klar, dass das niemand glauben würde. Mir war schon klar, dass das niemand ernst nehmen würde. Mhm. Das hat natürlich noch mehr meinen Ehrgeiz geweckt. Also.
Ja.
Aber ich wusste ja, dass es überragend ist, von daher.
Es ist überragend.
Wie ich
das gesagt
habe.
Das ist das Wort.
Aber,
also, du musst damit auf Tour.
Nee, also, das war auf jeden Fall jetzt das Ende meiner Bauchrednerkarriere.
Was? Aber du hast doch so gutes Feedback bekommen.
Ja, aber das macht überhaupt keinen Spaß.
Oh no.
Also ich kann nicht verstehen, wie man das beruflich machen kann.
Aber oder? Könntest du das noch eine Woche machen, damit ich dir noch ein Skript schreiben kann,
ja,
für dich und Cindy?
Ja, ich kann. Können wir versuchen.
Okay.
Ja, für die Community mache ich ja alles. Also
was ist, wenn ich jetzt so wenn ich so auf meinen Bildschirm gucke und hinter dich gucke und so hinten im Hintergrund die Cindy sitzen sehe?
Die schlägt die Hände über dem Kopf zusammen.
Die ist zum Leben gekommen und, oh, vielleicht ist ein Horrorfilm, wo die Bauchredepuppe zum Leben erweckt wird und dein Leben
deine
übernimmt.
Deine Fantasie, die spinnt jetzt wieder komplett, ne?
Das nennt man nicht spinnen, das nennt man Genie.
Ja.
In Hollywood nennt man das Kreativität. An anderen Orten nennt man das Spinnen.
Nee, also du kannst mir das gerne schicken, den Dialog, und dann werde ich das einstudieren.
Okay, sehr gut. Und dann posten wir das auf Instagram. Diesmal richtig, als richtigen Post.
Aber es war dann das letzte Mal.
Können wir ja nochmal drüber reden.
Ja, können wir ja dann nochmal gucken. Aber ich beende dann erstmal die Karriere, würde ich sagen.
Okay. Gehst du frühzeitig in Rente.
Genau. Dann können wir nochmal ein Comeback starten.
Ich glaube, ich muss die jetzt mal eben raustun. Warte mal kurz. Okay. Okay, come on. Out into the world you go. Goodbye. Oh, hast du das gehört? Die hat voll gegrummelt. Okay. I'm back.
Ich kann dir über Bachelor erzählen diese Woche.
Oh, der deutsche Bachelor. Ja, erzähl.
Also, ich mag ihn ja nicht, habe ich dir ja schon erzählt. Ich finde den
der
total
ist langweilig.
Total langweilig, ja.
Wie heißt der?
Der heißt Nico.
Okay.
Und diese Woche hatten die dann so ein Date mit mehreren Mädels und ihm und dann waren die auf der Zugspitze.
Oh ja,
Total schön, überall Schnee und so. Und dann saß er mit einer Kandidatin so etwas abseits von der restlichen Gruppe und hat sich mit der einzeln unterhalten. Und dann fing halt so eine an aus der anderen Gruppe und hat so einen Schneeball auf die geworfen. Und dann haben die halt so eine Schneeballschlacht hin und her gemacht. Und dann hat er aus Versehen eine so im Nacken getroffen und dann ist ihr der Schneeball so komplett in die Jacke rein und dann war die so komplett nass bis in die Hose rein, ist dann der Schnee gegangen. Und dann hat die sich so ein bisschen so aufgeregt, so, ey, jetzt bin ich ganz nass.
Ja, ist
und
ja auch
und dann
Schnee.
Wollte die andere, die halt mit ihm abseits saß, wollte die dann so ein bisschen beschützen und dann meinte die so zum Nico, ey, was bist du denn für ein Assi? Und dann war der sauer.
Oh, ich glaube, wir haben ein Ego-Problem.
Hör mal, für Bachelor, mich ist das ganz normaler Sprachgebrauch. Wenn ich zu einem sage, hör mal, was bist du denn für ein Assi? Dann ist das ein Kompliment. Heißt das, ich mag dich.
Also ja, auch, man muss da auch mal ein bisschen so lockeres hin und her einstecken können.
Ja, und der ist voll verkrampft die ganze Zeit.
Oh,
dann hat er so im Interview gesagt, also also ich bin da jetzt nicht nachtragend, aber ich fand das nicht so angemessen.
Oh mein Gott, Nico.
Nico. Und die ist dann auch rausgeflogen am Ende.
Wer castet die denn? Was soll denn das? Sucht euch doch mal einen Interessanten.
Ich weiß, es sind jedes Jahr immer so Idioten nur.
Also unser Bachelor ist auch voll langweilig. Also, Trash-TV ist wichtig. Man muss auch Dinge gucken, die das Gehirn nicht so sehr beanspruchen.
Genau, das bringt mich runter von meinem anstrengenden Arbeitsalltag.
Ja, vielleicht solltest du dich mal als die nächste Bachelorette bewerben.
Würde ich gern machen.
Sollen wir ein Bewerbungsvideo aufnehmen?
Nee. Trau ich mich nicht.
Oh, das wär's, Sabrina. Hi, ich bin Sabrina und ich bin die neue Bachelorette. Du raus. Kann ich 5 neue haben? Können wir die ersetzen? Danke.
Ja, das, ich glaube, das würde gar nicht funktionieren.
Das wäre doch mal was, wenn man das mal so... Die müssen einfach 100 parat haben, damit man die direkt austauschen kann.
Genau.
Next. Kriegt ein bisschen Spannung in die Bude mal. Wenn die keinen Humor haben, können die schon mal direkt abzischen. Vielleicht können wir unseren eigenen Bachelor machen. Alle können sich bewerben. Ja. langweilige Männer. Was gibt's sonst noch Neues in der Welt?
Also es war Robert Kardashians Geburtstag. Also wäre gewesen.
Oh.
Und ich bin ja also auf Instagram mit Kim und Chloe, man könnte sagen, befreundet.
Ja, das macht Sinn.
Also, genau.
Ja, die folgen dir auch zurück.
Auf jeden Fall. Und dann haben die so alte Fotos gepostet aus der Kindheit und so. Und dann hat Kim noch mal, hast du es mitbekommen, letztes Jahr, als sie 40 geworden ist, hat Kanye ihr doch ein Hologramm ihres Vaters auf die Bühne gestellt. Ach,
reiche Menschen.
Oh Gott, und dann hat sie das ganze Video nochmal gepostet.
Oh nein. Und die lässt sich ja gerade scheiden vom Kanye.
Ja, eben. Und das ist ja nochmal absurder.
Aus die Maus.
Weil ja dann, also im Prinzip sagt ja Kanye in den Worten ihres, also mit als ihr Vater, dass sie den tollsten Mann der Welt geheiratet hat. Und sie so eine tolle Mutter und Ehefrau ist und er deshalb so stolz auf sie ist, Herr Mark.
Und das hat sie gepostet?
Das hat sie nochmal gepostet,
das
ja
habe ich gar nicht gesehen. Wow. So nach dem Motto, wir lassen uns scheiden, aber vergiss nicht, ich bin die beste Frau und Mutter.
Aber ja.
Also, der Kanye hatte auch echt ein Rad ab. Der hatte doch nicht mehr alle, der Kerl. Ich meine, der ist natürlich auch krank, aber...
Ja, das ist halt so tragisch irgendwie.
Ja, aber das muss dir nicht alles abbekommen, ey. Also,
Ja, ich finde vor allem wieder dieses, dass sie Mutter und Ehefrau ist, ist ja nichts, worauf ihr Vater... Also, warum sollte man darauf stolz sein? Sei doch stolz darauf, dass sie jetzt irgendwie studiert und sich um Leute kümmert.
Ja, dass die auch eine erfolgreiche Businessfrau ist. Ist ja egal, was Leute sagen. Dann ist sie halt ihre eigene Marke. Aber die, also, muss sie erstmal erreichen, was sie erreicht hat.
Genau, sie hat so viele Sachen erreicht, wo man stolz drauf sein kann.
Ja.
Also, aber ich finde das so gruselig mit dem Hologramm, oder? Fändest
du
das toll?
Nein, überhaupt nicht. Das ist so ein typisches, was reiche Leute machen und was die denken, was cool ist. Also, das wie eine Episode von South Park oder Simpsons oder so. Als hätte sich das jemand ausgedacht. So, was würden reiche Leute machen, das total kurios ist? Ein Hologramm von deinem toten Vater.
Und alle finden das einfach toll.
Nee, also, ich höre auch gerade einen Podcast. Ich glaube, ich habe da schon mal drüber geredet. Der heißt Even the Rich. Die hatten auch diese Staffel über Britney Spears. Die haben jetzt gerade eine Staffel, die hatten dann eine Staffel, die auch sehr interessant ist, über die Murdochs. Und die haben jetzt gerade eine Staffel über die Kardashians. Also, die reden dann quasi über Kris Jenner und über, what's her name? Caitlyn Jenner.
Ja.
Und, dann über Kim und dann über Kylie und das ist also interessant.
Das muss ich mir anhören, weil ich
es ist mega interessant.
Diese ganze
Welt ist einfach
Story.
So.
Hör mal.
Die Welt ist auch so, also manchmal
gucke ich Keeping Up with the Kardashians einfach nur, um einen Eindruck von dieser Welt zu bekommen, wo dein größtes Problem ist, dass du, nicht, dass die keine echten Probleme haben, Geld löst keine wahren Probleme, aber diese Probleme, die die haben teilweise, wo man als normaler Mensch sagen würde, what? Der Tannenbaum hat $7,000 gekostet anstatt $8,000.
Aber ich finde, trotzdem schaffen die das, dass man da so mitfühlt, oder?
Ja, ja. Auf jeden Fall. Das ist auch schön, für einen Moment mal da einzutauchen und so zu tun, als wäre das ein echtes Problem. Und dann kommst du wieder in die wahre Welt zurück und denkst so, oh, right.
Ich habe ja letztes Jahr, habe ich ja innerhalb kürzester Zeit 14 Staffeln Keeping Up with the Kardashians geguckt im Lockdown.
Gebrainwashed.
Hör mal, ich war so fasziniert davon. Ich war besessen von dieser Geschichte, was da alles passiert. Yeah.
Ja.
Und du guckst das ja dann mit dem Wissen, also du weißt ja, was passiert, aber du
genau, auch mit Caitlyn Jenner.
Genau, und, ja. Und du kommst am Anfang gar nicht klar darauf. Hä, wie kann es dazu kommen? So interessant, wirklich.
Ja, auch mit Paris Hilton und ihrem Sextape und dann Paris und Kim und die ganze Faszination mit It Girls und wie Frauen damals behandelt wurden und das ganze Stigma, das auch auf denen lastet. Also man muss ja nicht mit allem übereinstimmen, aber man kann ja, das wird trotzdem so durch den Dreck gezogen, weil das junge Frauen sind, die erfolgreich sind.
Auch als sie dann überfallen wurde in Paris, wie es dann abging mit den Medien danach, hör mal, so schlimm.
Da reden die auch drüber in dem Podcast, ne? Das hat die doch selber inszeniert und und das wurde ja dann auch von der französischen Polizei komplett, also die haben ja eine komplette, also die Dolores, die hört, glaube ich, jetzt für heute für den Podcast nicht auf, hier hinter mir zu meckern. Mama muss arbeiten. Ich meine, nicht wirklich arbeiten. Mama muss ihrer Leidenschaft nachgehen in ihrem Kleiderschrank. Übrigens, wo wir gerade von Presse und Celebrities reden, ich habe dir doch das TikTok geschickt über Britney Spears, ne?
Ja. Oh mein Gott.
Oh mein Gott, Leute, wir müssen darüber reden.
Mindblowing.
Also, falls ihr unsere Folge Nummer 2 gehört habt, da haben wir über den Fall Britney Murphy geredet, die in ihrem Haus in den Hollywood Hills gestorben ist an einer Lungenentzündung und ein paar Monate später ist ihr Mann unter den gleichen Umständen auch gestorben. Man weiß aber wirklich bis heute nicht so richtig, was passiert ist. Und wir haben auch in der Episode kurz angesprochen, dass das Haus vorher, also Madonna hat das gebaut damals und hat es dann an Britney Spears verkauft. Und Britney Spears hat in dem Haus gelebt. Das ist aber alles, was wir bisher wussten. Und dann habe ich dieses TikTok gesehen, wo die ehemalige Make-up-Artistin von Britney Spears in einem Podcast über Britney Spears über dieses Haus geredet hat. Und ich glaube, du hast dir den Podcast angehört, ne?
Genau, ich habe mir die Folge dann heute angehört. Also die war ganz am Anfang ihre Make-up-Artistin, als es so richtig losging mit Baby One More Time. Ich glaube, 4 Jahre lang. Und also ist halt die Frage so, wie glaubwürdig ist diese Person, weil sie sagt halt auch die ganze Zeit, oh my God, Britney and I, we were so close und ne, so, also.
Das machen Leute ja gerne. So, ja, wir waren voll gut befreundet damals und
ja, genau. Und ist halt auch die Frage, will sie jetzt nur irgendwie in die Öffentlichkeit oder ist da wirklich was dran? Aber auf jeden Fall erzählt sie dann, dass Britney sie angerufen hat. Und dann meinte sie, ja, ich hatte hier gerade so einen Reiki-Meister im Haus. Kennst du das Reiki-Healing?
Ja, das ist,
Die machen irgendwie so Energien.
Energie. Ist das wo die so die Hände über den Körper halten?
Genau, du legst dich quasi so wie bei der Massage auf so eine Liege und dann halten die so die Hände über dich und dann geben die dir gute Energie und die schlechte fließt raus und sowas. Ja, und dann erzählt Britney halt, dass dieser Reiki-Meister halt gerade bei ihr war, weil sie irgendwie so verspannt war. Und dann, als er gegangen war, hat er irgendwie ein Tor geöffnet, was die bösen Geister hereingebracht hat ins Haus. Und Also, da war halt ein Mann und eine Frau und die haben versucht, sie die Treppe runterzuschubsen, sagt sie. Und dann meinte Britney so, also ich weiß, du wirst mir das nicht glauben, aber ich weiß, was ich gesehen habe und das war so. Und dann ist sie sofort raus aus dem Haus, ist ins Hotel gegangen und ist nicht mehr ins Haus zurückgekehrt.
What?
Und dann hat sie das Haus verkauft.
An Britney Murphy.
An Britney Murphy.
Oh mein Gott.
Also vielleicht ist das Haus verflucht.
Also guck mal, mit Geschichten, die mit Geistern zu tun haben und verflucht und so weiter, das ist natürlich immer so, da gibt es mehrere Aspekte. Erstens geht uns in unserem Kopf viel mehr ab, als wir wissen. Unser Kopf kann uns trügen. Wir können Dinge sehen, die gar nicht wirklich da sind. Man muss das natürlich alles immer mit einem kritischen Auge betrachten. Aber ich sage auch, ich bin nicht so arrogant, um zu denken, dass Menschen die einzigen Kreaturen sind, die in unserem Universum leben oder in unserer Welt leben oder dass wir alles wissen über unsere Existenz oder die Existenz anderer Wesen oder was auch immer. Von daher ist das schon immer interessant, diese Geschichten, die gibt's ja en masse.
Auf jeden Fall. Und es gibt so viele Sachen, die man sich nicht mit Wissenschaft erklären kann.
Genau.
Und trotzdem passieren sie, ne? Also.
Ja. Wo wir gerade von Geisterhäusern sprechen. Wir hatten ja auch einen Geist im Haus, wo ich aufgewachsen bin. Habe ich dir das schon mal erzählt? Im Brachelen, in dem Haus. Ja. Also ich bin im Brachelen, im Kreis Hückelhofen, aufgewachsen. Und da haben wir in einem alten Haus gewohnt. Das war eigentlich mal ein alter Bauernhof, aber das war jetzt halt kein Bauernhof mehr, sondern hatte hinten so Ställe und sowas. Und da war auf jeden Fall ein Geist drin. Da war auf jeden Fall ein Geist in dem Haus.
Woran hast du das gemerkt?
Also meine Mutter, die auch eigentlich nicht an sowas glaubt, aber die hat mir, nachdem wir aus dem Haus ausgezogen sind, hat die mir schon einige krasse Stories erzählt. Oh Gott. Also erstmal muss ich damit anfangen, dass der Vorbesitzer, die Familie, die da vorher drin gewohnt hat, der Mann, der hat sich in dem Haus selber das Leben genommen.
Scheiße.
Und die Mama hat gesagt, also ich will jetzt nicht, dass die hier wie eine Verrückte klingt, aber also für die Leute, aber ist es nicht. Die hat halt gesagt, manchmal war die am Telefon und hat mit jemandem telefoniert, das war noch das Zeitalter des normalen Telefons. Und dann auf einmal war da eine Männerstimme dazwischen. Und das könnte man natürlich auch damit erklären, manchmal früher die alten Telefone, da haben sich ein paar Leitungen. Aber das war immer die gleiche Stimme und er hat immer gesagt, raus hier.
Oh, Alina!
Oh, ja, Gott. Ja. Und dann, ich erzähle dir noch eine Geschichte. Wir hatten nämlich so Kanarienvögel, ne? Einen Kanarienvogel. Und der war in einem ganz großen Käfig. Also der stand so richtig hoch auf vier Beinen, ne? Mhm. So ein schwerer Käfig war das. Der stand unten im Flur in einer Ecke. Und das Haus war zweistöckig quasi. Und die Mama hat oben geschlafen. Es war mitten in der Nacht. Also wir haben alle oben geschlafen. Und auf einmal hört sie, mein Vater war immer auf Geschäftsreisen zu der Zeit. Und auf einmal hört sie den Vogel schreien und kämpfen und also einfach nur laute Geräusche von unten. Und dann geht die nach unten und dann war der Käfig am anderen Ende des Raumes und es waren überall Federn im Raum.
Aline!
Ja. Und es waren nur solche Geschichten und es wurde so krass, dass meine Mutter gesagt hat, okay, wir sind zwar jetzt nicht die mega religiöse Familie, also überhaupt nicht mega religiös, aber ich muss das Haus irgendwie einweihen lassen, damit der Geist dieses Mannes frei wird,
nee,
frei
sein kann. Hat sie dann Exorzismus gemacht?
Dann hat sie den Priester oder weiß ich nicht was, wer da, ich weiß jetzt nicht die richtige Terminologie, aber wer da auch immer zum Haus kommt. Und dann kamen aber die Besitzer vom Haus und haben das aufgehalten, die wollten das nicht. Der war schon da, der war schon im Haus und dann kamen die und haben gesagt, nee, nix hier wird hier nicht gemacht.
Vielleicht waren die das ja auch.
Und ich weiß das auch ganz genau. Einmal, da habe ich geschlafen, da war ich ein Kind. Ich weiß das aber noch, als wäre das gestern gewesen. Da habe ich auf dem Bauch geschlafen. Mitten in der Nacht hat mir einer an den Rücken gefasst. Mir hat einer an den Rücken gefasst. So, so ganz kurz, so blub, weißt du? Und dann bin ich sofort aufgewacht, habe die Mama gerufen, habe gesagt, hier war gerade jemand und der hat mir am Rücken gefasst. Ich weiß
ich
ganz genau.
Ich kann jetzt nicht schlafen heute Nacht. Alina.
Nein!
Ich habe Todesangst. Du musst die ganze Nacht jetzt bei mir bleiben. Per FaceTime.
Okay, wir gucken gleich noch ein paar Folgen Gilmore Girls oder Friends.
Oh, das ist das Schlimmste, was ich jemals gehört habe.
Ja.
Und seid ihr deshalb dann ausgezogen?
Ich,
Oder wegen was anderem?
Also meine Eltern haben sich ja dann auch scheiden lassen. Das aber hat da alles so zu beigetragen.
Okay.
Aber die Mama hat dann auch gesagt, die hat dann auch immer mit dem gesprochen. Also, jetzt klingt die echt wie eine Verrückte. Aber die hat dann so gesagt, so, hey, sag mir, wie ich dir helfen kann. Oder wir sind hier, wir wollen dir nichts, wir wollen hier einfach nur wohnen. Und es tut mir leid, falls du Schmerzen hast oder falls du nicht hier raus kannst oder so. Und ja, einige Geschichten. Also sie hat im Wohnzimmer gesessen, war auch alleine zu Hause und dann sind in der Küche alle möglichen Dinge umgefallen. Also wie in so einem Horrorfilm.
Oh Gott.
Und gewisse Dinge können ja auch immer erklärt werden und man weiß ja auch, wenn man bereits an etwas glaubt, findet man Dinge, die da reinpassen. Aber es gibt einfach so viele Geschichten, das ist schon sehr suspekt. Mhm. Und ich habe ja auch in dem Haus gewohnt und da war auf jeden Fall was drin. Von daher, wer Scheiße. Weiß mit dem Haus von Britney,
ja, wer weiß.
Britney Spears. Wer weiß einfach, wir wissen es halt einfach nicht.
Ich würde halt gern wissen, wer da jetzt drin wohnt und ob die auch irgendwas haben.
Also ich habe nachgeguckt, das Haus wurde, glaube ich, 9 Jahre später verkauft, nachdem das komplett grundsaniert wurde. Aber ich weiß nicht genau, wer da drin wohnt. Aber ich kann ja mal vorbeifahren.
Genau, geh mal bitte klingeln und frag mal, ob die immer noch Probleme mit den Geistern haben.
Jetzt kannst du, jetzt muss ich nochmal überlegen. Ich ruf später mal die Mama an und sage ich, die soll mir nochmal die Geistergeschichten erzählen. Und dann sage ich der nicht, dass ich darüber im Podcast geredet habe. Dann denkt die bestimmt...
Ja, oder wir laden die einmal in eine Folge, dann kann die das selber erzählen.
Ja.
Das ist doch voll interessant.
Oh ja, das
dann
machen wir.
Können wir die ausfragen.
Ja, das machen wir. Dann, schreib das auf. Wo ist, wie heißt nochmal unser Assistent?
Christopher. Gregor heißt er.
Gregor. Gregor, schreibt das auf. Sabrina.
Ja, ich bin ganz Ohr.
Hast du noch etwas Wichtiges zu berichten? Oder sollen wir eintauchen in unser heutiges Thema?
Schieß gerne los. Ich habe nichts Spannendes mehr zu erzählen.
Okay. Also, ich habe ein paar Nachrichten bekommen auf Instagram von Leuten, die gesagt haben, ey, kannst du nicht mal darüber reden? Und der größte Wunsch war nach der Geschichte von Heath Ledger. Und dann habe ich mir gedacht, okay, ich habe eigentlich gerade an einer anderen Geschichte gearbeitet, aber wir haben ja genug Zeit für alles. Deshalb reden wir heute einfach mal über das Leben von Heath Ledger. Man erinnert sich ja noch daran, an seine Rollen. Und man erinnert sich ja auch noch daran, dass das damals in den Medien war, als er gestorben ist, viel zu jung. Und eigentlich dachte ich auch, die Geschichte ist eigentlich viel zu straightforward. Okay, es war jemand, dem ging's nicht so gut, der hatte Dämonen und... Ja, aber es ist wirklich ein sehr interessantes Leben. Und man kann auch wirklich sagen, also, dass er mit diesen Schattenseiten von Hollywood in Kontakt gekommen ist. Und er hat in einem so jungen Leben einen so großen Ikonenstatus in Hollywood erreicht, dass man das ja auch einfach mal zelebrieren kann. Also, es ist eher eine Geschichte um sein Leben, um einfach mal wieder darauf zurückzugucken, was hat er in seinem Leben alles erreicht in einem so jungen Alter, weil er war ein sehr faszinierender Künstler.
Ich fand ihn auch
also,
super.
Heath Ledger wurde am 4. April 1979 in Perth in Australien geboren. Und er war immer schon ein sehr lebhaftes Kind, ein sehr abenteuerlustiges Kind. Und er wollte immer raus in die Welt und alles entdecken. Seine ältere Schwester Kate war Schauspielerin. Also die war Theaterschauspielerin und die hat in Theaterproduktionen mitgespielt. Und er saß immer in der ersten Reihe und hat ganz gespannt alles angeguckt und hat dann schon gesagt, das ist das, was ich auch mal machen möchte. Ich kann es kaum abwarten, bis ich das auch machen kann. Mit 10 hat er seine erste Hauptrolle bekommen und hat Peter Pan gespielt in einer lokalen Theaterproduktion. Mit 17 hat er sich dann entschieden, weißt du was, ich breche die Schule ab. Und also er hat dann quasi mit 16 Abschlussprüfungen gemacht, zu früh, weil er sagte, ich will die Schule beenden. Und er wollte einfach raus in die Welt. Er konnte nicht mehr in Perth bleiben. Und dann sind er und sein bester Freund Trevor, den er kannte, seit er 3 Jahre alt war, zusammen durch ganz Australien gefahren bis nach Sydney. Und haben sich dort zusammen eine Wohnung genommen und er hat angefangen, er ist zu Castings gegangen und er wollte Schauspieler werden.
Also mit 16 war das?
Mit 17, genau. Okay. Also er und sein Freund Trevor. Es ging auch eigentlich alles relativ schnell für Heath. Also er hat innerhalb von kurzer Zeit ein paar Fernsehserien gebucht, ein paar australische. Die Fernsehserie Clowning Around, die auf Deutsch Der Traum vom Clown hieß. Leinenlos, dann Sweat, Der Weg zum Sieg. Home and Away, eine von Australiens erfolgreichsten Serien. Und dann hat er den Film Black Rock gebucht. Das war sein erster richtiger Film. Das war alles innerhalb von 2 Jahren. Dann mit 19 hat er gesagt, jetzt geht's ab nach Hollywood. Also hat er seine Sachen gepackt und ist nach Hollywood gezogen. In Hollywood hatte er einen Mitbewohner und der hat ihm von dem Skript 10 Dinge, die ich an dir hasse, erzählt, die einer seiner Freunde geschrieben haben. Und Heath hatte bereits auch schon einen Agenten und einen Manager. Ich meine, der hatte ja wirklich alles, ne? Also der hatte, seine Freundin Naomi Watts hat in einem Interview gesagt, es gab so einige Dinge, die damals für einen männlichen Schauspieler, die ihn so schnell hochkatapultiert haben. Die Stimme, das Charisma, das Aussehen, das Talent. Und er hatte alles im Übermaß, sozusagen. Jedenfalls hat er dieses Drehbuch zu 10 Dinge, die ich an dir hasse, gelesen und hat gesagt, ja, also die Hauptrolle, die finde ich gut. Und dann hat der Freund auch so gesagt, die Hauptrolle, okay, ich meine, du hast ja noch gar keine Credits in Amerika, aber okay. Aber Heath hat es irgendwie geschafft, ein Casting zu bekommen für diese Rolle und, wie wir alle wissen, hat die Rolle dann auch gebucht. Was wirklich unglaublich war. Und dadurch wurde er natürlich auch direkt bekannt. Hat diesen Heartthrob gespielt und hat danach auch eigentlich fast nur Angebote bekommen, um genau diese gleichen Filme weiterhin zu spielen und diesen jungen Heartthrob zu spielen. Aber er hat die alle abgelehnt. Er hat direkt ganz kalkulierte Entscheidungen getroffen und hat gesagt, ich möchte nicht in diese Schiene gehen und dann für immer diesen Heartthrob spielen und dann irgendwann bin ich dafür zu alt und dann ist meine Karriere vorbei. Und deshalb hat er direkt gesagt, nee, ich möchte mir andere Filme aussuchen. Eines Tages kam das Casting seines Lebens zu dem Zeitpunkt. Im Jahre 2000 wurde der Film The Patriot gemacht mit Mel Gibson. Mel Gibson war sein großes Idol. Ein anderer australischer Superstar-Schauspieler, zu dem Heath schon immer aufgeschaut hat. Er ist durch die ersten paar Castingrunden gekommen und hatte einen sogenannten Screen-Test für The Patriot. Das heißt, du gehst quasi ins Studio und du spielst eine richtige Szene mit Kostüm und allem drum und dran, mit Kamera, mit dem anderen Hauptdarsteller, damit die Produzenten sehen können, haben die Chemie, ist der richtig für die Rolle. Da sind meistens vielleicht noch so 2 oder 3 Leute, die in der letzten Runde sind. Er hat seine
seine Lines vergessen.
Oh.
Er war überhaupt nicht so richtig dabei an dem Tag. Er war zu nervös. Hat nach dem Screentest seinen Agenten Steve Alexander angerufen, der für seine ganze Karriere sein Agent war. Und die hatten auch ein sehr enges Verhältnis. Und hat gesagt, Steve, das war nix, da wirst du auf jeden Fall eine Absage für bekommen. Mhm. Ich habe das verkackt. Aber Steve hat in dem Interview gesagt, irgendwie haben Mel Gibson und das komplette Produktionsteam haben was in ihm gesehen und haben gedacht, wir geben dem jetzt mal eine Chance. Und dann hat Heath Ledger The Patriot gebucht. Und dann haben die Dreharbeiten angefangen und er hatte extreme Angstzustände.
Oh.
Also seine größten Zweifel sind irgendwie immer hochgekommen, wenn er eine große Rolle gebucht hat, hat er nachher gesagt.
Selbstzweifel, dass er nicht gut genug ist? Oder?
Genau, okay. Ja. Mhm. Also er hat gesagt, ich glaube, die werden jederzeit merken, dass die einen Fehler gemacht haben. Ich kann nicht abliefern, ich bin nicht gut genug. Wer bin ich denn schon, dass ich neben Mel Gibson in einem Film mitspiele? Und
ja, Hochstapler-Syndrom.
Genau. Sein Agent Steve hat gesagt, dass Mel Gibson super war. Er hat ihn so ein bisschen unter seinen Flügel genommen, sagt man das so auf Deutsch?
Unter seine Fittiche heißt es.
Unter seine Fittiche genommen. Und hat ihn so da durchgeleitet, hat ihm gesagt, wie man richtig sich quasi in eine Rolle reingeht und aus einer Rolle rauskommt, wenn man gerade nicht dreht, um mit seiner mentalen Gesundheit ein bisschen besser klarzukommen, während man so einen Film dreht. Weil man sich ja richtig in so eine Rolle reinsetzt und die Emotionen des Charakters annimmt und alles.
Die spielt ja auch in einer ganz anderen Zeit, ne? Diese
genau.
The Patriot, ne? Ja.
Genau. Sein Freund Trevor war auch dabei bei den Dreharbeiten. Mhm. Der war also immer dabei mit Heath. Die haben sich kennengelernt, als die beide drei waren.
Mhm, krass.
Nach dem Film ging es natürlich wieder zurück nach L.A. Heath und Trevor hatten ihre ganz normalen Flugtickets nach L.A. gebucht und dann hat Mel Gibson gesagt, ja, ich meine, ich fliege ja eh in meinem Privatjet wieder nach L.A., ihr könnt auch mit mir kommen.
Geil.
Dann sind die einfach mal mit Mel Gibson zurück in seinem Privatjet nach L.A. geflogen. Und in L.A. hat Heath auch so ein richtiges... Er hat in einer Riesenmenschen in Los Feliz gewohnt. Da waren wir ja auch ein paar Mal, als du hier warst. Ja. Also East L.A. Also die Leute denken immer, dass die meisten Celebrities gerne in Beverly Hills oder in Malibu wohnen. Aber der Osten von L.A., also Silver Lake, Los Feliz, Echo Park, das ist eine mega populäre Gegend. Die ist sehr, da sind viele Künstler, das ist sehr eklektisch, da sind ganz viele kleine Coffeeshops und Secondhand-Läden und sowas. Und wenn man da hoch in die Hills fährt, da sind auch ganz schöne Häuser. Und da hatte Heath ein Riesenhaus. Er ist ja jetzt ein Filmstar. Und es waren immer Leute bei ihm. Immer. Also es waren drei seiner besten Kindheitsfreunde immer in L.A., Trevor, Kane und Enfa Foster, die waren immer irgendwie dabei, immer um ihn herum und sie waren so richtig seine Entourage. Und er hatte auch immer irgendwelche Schauspieler bei sich wohnen, australische. Also zum Beispiel, wenn australische Schauspieler gerade mal für ein paar Monate in L.A. sind, für die sogenannte Pilot Season, die es heutzutage nicht mehr ganz so richtig gibt wegen der ganzen Streaming-Services, aber typischerweise ist die Pilot Season von Januar bis April. Da werden die ganzen Piloten für neue Serien gedreht. Mhm. Da kommen alle Schauspieler nach L.A., weil es da mehr Casting-Möglichkeiten gibt. Und weil jeder möchte eine Hauptrolle in einer Serie haben. Und immer wenn diese australischen Schauspieler gerade mal für ein paar Monate da waren, für Pilot Season oder um einen Film zu drehen, hat Heath gesagt, ey, ihr könnt bei mir wohnen. Ihr müsst euch nicht extra irgendwo was mieten. Zum Beispiel Naomi Watts war eine dieser Schauspielerinnen. Naomi Watts und Heath Ledger haben ja auch da dann in einem Film zusammen gespielt und waren auch einige Jahre zusammen. Rose Byrne war eine dieser Schauspielerinnen. Mhm. Das ist eine Schauspielerin, die kennt man vielleicht aus Bridesmaids, X-Men oder Spy. Ben Mendelsohn, der ist jetzt nicht ganz so bekannt, aber es gibt eine Serie auf die heißt The Outsider. Kennst du die?
Also ich kenne es persönlich nicht. Aber
ist relativ neu, da hat er die Hauptrolle gespielt. Ja, also auf jeden Fall auch ein Schauspieler, der gut dabei ist, der auch australisch ist. Das waren nur drei dieser Namen, die immer wieder bei Heath Ledger gewohnt haben. Und Ben Mendelsohn hat auch gesagt, dass dann Casting-Direktoren immer gefragt haben, bist du einer dieser australischen Schauspieler, der gerade bei Heath wohnt?
Also hat sich rumgesprochen.
Cool. Der hatte immer Leute da. Also selbst wenn er nicht zu Hause war, wenn er in einem anderen Land war, um einen Film zu drehen, war sein Haus voller Leute.
Ja.
Und seine Freunde haben gesagt, es war sehr wichtig für ihn, seinen Reichtum und seinen Erfolg mit seinen Freunden und mit allen Menschen zu teilen.
Oh, so toll.
Da waren die Türen immer offen. Genau. Und ja, Ben Mendelsohn hat auch gesagt, dass du kennst doch die Serie Entourage, oder? Von HBO. Mit Adrien Grenier. Der spielt die Hauptrolle. Und Ben Mendelsohn hat gesagt, dass an einem dieser Nächte war Adrien Grenier da. Und Ben Mendelsohn glaubt, dass er da war, um Research zu machen für die Serie Entourage. Genau, weil das so Heath Ledger genau dieses Leben geführt hat. Also lebe laut, lebe alles aus, lebe dein Leben zum Vollsten, teile es mit deinen Kindheitsfreunden und teile es mit allen Leuten, die deine Hilfe brauchen.
Ich stelle mir das so cool vor.
So richtig, ne? Da denkt man echt so, oh, da gehen wir heute Abend vorbei.
Ja.
Ja. Als nächstes kam der Film A Knight's Tale im Jahre 2001. Auf Deutsch hieß der Ritter aus Leidenschaft. Da hat er die Hauptrolle gespielt. Das war ja auch so ein bisschen Musical. We Will Rock You wurde damit, also moderne Musik wurde damit eingeführt. Mhm. Und er hat es total geliebt, den Film zu drehen, Choreografie zu lernen. Und er wusste ganz genau, dass dieser Film wieder ein nächster Schritt in seiner Karriere ist, weil sein Kopf war riesengroß auf allen Plakaten. Die Plakate waren überall in der ganzen Stadt. Es waren einfach nur er auf dem Plakat. Er sah aus wie ein Rockstar. Und er wusste einfach, das ist der Film, der mich auf die nächste Kategorie schießt. Und das war auch so. Aber sein Agent Steve Alexander hat erzählt, dass nachdem der Film abgedreht wurde und genau als die Premiere stattfinden sollte, hatten er und Heath ein Meeting bei Sony, für den Film mit den ganzen Studiobossen und allen Leuten, die was mit dem Marketing und mit der Presse von dem Film zu tun hatten. Und die haben die Pressetour besprochen. Und Steve hat gesagt, ich habe schon gemerkt, während des Meetings, der wurde immer nervöser, der hat so gewibbelt, er war irgendwie ungemütlich, er hat sich nicht wohlgefühlt und dann haben die immer mehr darüber gesprochen, was er alles machen muss, in welche Städte er muss, um den Film zu promoten, die Interviews, die er geben muss. Mhm. Und auf einmal hat Heath dann so zu ihm geflüstert, ich muss hier raus. Oh, ist Gott. Aufgestanden, ist gegangen. Steve ist aufgestanden, ist hinter ihm hergegangen, hat ihn in der Toilette gefunden und er hatte eine komplette Panikattacke.
Ja.
Wow. Sein Freund hat gesagt, er wollte berühmt werden, er wollte das. Aber als er diesen Ruhm bekommen hat, wollte er ihn nicht mehr.
Mhm.
Die Seite des Filmgeschäfts, die damit zu tun hatte, den Film zu verkaufen, da hatte er kein Interesse dran.
Ja.
Und das ist natürlich immer, also wenn ein Star oder ein Schauspieler generell einen Vertrag unterschreibt für einen Film, ist das bereits Teil des Deals.
Mhm.
Die unterschreiben nicht nur, okay, du wirst drei Wochen, drei Monate drehen und kriegst dafür weiß ich nicht wie viel, sondern das sind die Konditionen, so musst du den Film promoten, das ist unsere Promotour, in die Länder musst du reisen. Und heutzutage ist natürlich auch ein großer Teil, du musst darüber einen Storypost machen, einen Hauptpost, dies, das, das. Einmal auf Twitter oder so. Es wird ganz genau festgelegt, wie viel die sich verpflichten, diesen Film zu verkaufen. Das ist ja ein Produkt am Ende des Tages.
Ja, aber ich finde das so bescheuert, weil das hat ja nichts mit Schauspielersein zu tun.
Ja.
Weißt du? Mhm. Du willst nur eine Rolle spielen, also Schauspielerei machen. Also
ja. Aber du bist im Business mit den großen Studios, bist du nicht ein Schauspieler. Du bist ein Produkt.
Ja.
Und man hört das ja oft von Schauspielern, dass diese Pressetouren anstrengend sind. Die Schauspieler, die sich denken, ich kann mich darüber öffentlich nicht beschweren, weil Leute haben viel härtere Jobs oder Leute haben viel weniger Geld. Was beschwere ich mich darüber, Interviews geben zu müssen? Mhm. Aber es ist trotzdem, das nimmt ja nichts davon von der Tatsache weg, dass es trotzdem harte Arbeit ist. Wenn du deine Familie, deine Freunde wochenlang nicht siehst, wenn du von Land zu Land reist, wenn du den ganzen Tag die gleichen Fragen beantwortest, wenn du vielleicht auch unhöfliche Fragen beantworten musst. Und das war genau das, was Heath an seinem neu gefundenen Ruhm nicht gefallen hat.
Kann ich auch verstehen.
Kann ich auch total verstehen. Sein Agent hat ihm als nächstes gesagt, dass der Film Spider-Man gecastet wird.
Mhm.
Heath hat aber gesagt, auf keinen Fall. Habe ich kein Interesse dran. Ich bin nicht Spider-Man. Stattdessen kam der nächste Film Monsters Ball 2001 mit Halle Berry.
Yes.
Also er wollte wirklich, ja, sehr guter Film. Er hat wirklich seine Rollen extrem vorsichtig ausgesucht. Und dann kam der große Film, dazwischen lagen auch noch ein paar Filme. Also er hat insgesamt 20 Filme auf seinem Resümee. Dann kam der Film Brokeback Mountain im Jahre 2005.
Ja, stimmt.
Mhm. Da haben ja er und Jake Gyllenhaal zwei Cowboys gespielt, die miteinander eine Beziehung angefangen haben. Und für den Film wurde er auch für einen Oscar nominiert, was natürlich jeder Schauspieler möchte. Und dafür war er der neuntjüngste Schauspieler, der jemals für einen Best Actor Oscar nominiert wurde.
Mhm.
Am Set von Brokeback Mountain im Jahre 2004 hat er Michelle Williams kennengelernt.
Mhm.
Und die beiden haben sich Hals über Kopf ineinander verliebt. Im Jahre 2005 kam dann ihre Tochter Matilda Rose zur Welt. Er war super glücklich in seiner neuen Rolle als Vater, hat sich mega gefreut. Alles hat gestimmt.
Boah, krass.
Die hört nicht auf. Ich weiß auch nicht, was die will von mir. Also, kannst du vielleicht mal einen Katzenpsychologe bei mir melden?
Ja, stimmt.
Wie kann ich dir helfen? Ich glaube, ich muss die gleich mal rauslassen und hoffen, dass draußen nichts schief geht.
Ja, bitte. Sei so nett. Oh, arme Tier.
Ja. So, dann ist er mit Michelle Williams zusammen nach New York, nach Brooklyn gezogen.
Okay.
Er hat die Pateneltern von Matilda Rose sind Busy Phillips von Dawson's Creek, die beste Freundin von Michelle Williams und Jake Gyllenhaal. Das sind ihre Pateneltern. Er hat zu seinem Freund gesagt, dass gerade alles perfekt ist. Er liebt sein Haus in Brooklyn, er liebt seine Nachbarschaft, er liebt seine Tochter, er liebt sein Leben mit Michelle und Matilda. Es war laut seiner eigenen Aussage alles super von den Jahren 2005 bis 2007. Sein Freund und Musiker Ben Harper hat gesagt, er war einmal bei Heath und Heath hatte einen Flügel. Ben hat Klavier gespielt und am nächsten Morgen kam eine Lieferung bei Ben an und es war dieser Flügel. Heath hat ihm diesen Flügel geschenkt und hat gesagt, dieser Flügel gehört einfach zu dir. Und dann hat Ben ihn direkt angerufen und hat gesagt, du kannst mir doch keinen Flügel schenken. Hat er gesagt, nein, der gehört einfach zu dir. Aber könntest du für meine Tochter ein Lullaby schreiben?
Oh Gott.
Ein Kinderlied. Also, wenn du heulen möchtest, kannst du dir das auch gerne anhören. Das habe ich mir jetzt schon zweimal angehört. Ach, und zweimal Gott. Rotz und Wasser geheult.
Glaube ich gerne.
Ben Harper redet auch über ihn, also hebt ihn in den Himmel und sagt, er war einfach der beste Mensch und singt dann dieses Lullaby und es ist einfach nur komplett vorbei. Was viele Leute nicht wussten über Keith. Was? Keith? Was viele Leute nicht wissen über Heath. Er hatte immer selber eine Kamera dabei. Also die ganzen Jahre schon. Immer selber eine Kamera dabei, hat alles fotografiert, hat alles gefilmt, hatte immer schon selber ein Interesse daran, quasi selber die Regie zu übernehmen und sich artistisch in jeglicher Form auszudrücken. Er hatte meine Freundin, die war Model und die hat auch gesagt, er hatte diese Fähigkeit, dich genau in dem Moment zu erwischen, wo du dein authentischstes Selbst bist. Und er hat dann auch mit diesen Fotos, er hat die in Kunst verwandelt und er hat immer Filme gedreht, so wie wir das heute machen mit unserem Handy, wo man kurze Geschichten erzählt oder Skits erzählt oder so. So hat er das damals auch schon mit einer analogen Kamera gemacht. Also er hatte eine Vorliebe für Fotografie, Regie und Musik. Musik war auch eine große Leidenschaft für ihn. Und er hat dann auch seine eigene Produktionsfirma / Indie-Label gegründet. Das hieß The Masses. Und damit hat er quasi versucht, junge Musiker einen Plattenvertrag zu geben und zu fördern. Hat auch selber bei Musikvideos Regie geführt. Er hatte laut seiner Freunde eine richtige Obsession mit dem britischen Sänger Nick Drake, der mit 26 viel zu früh an einer Überdosis gestorben war. Und er hat gerade daran gearbeitet, über ihn eine Dokumentation zu machen. Einer seiner Kindheitsfreunde hat auch gesagt, dass er irgendwie immer über diesen 27 Club geredet hat. Hast du davon schon mal gehört? Also ja, diese ganzen Künstler, die mit 27 gestorben sind. Kurt Cobain, Amy Winehouse, Jim Morrison. Und
Janis Joplin.
Genau. Und laut seiner Freunde hat er immer gesagt, ich muss arbeiten, ich muss schaffen, ich muss kreieren, ich habe nicht so viel Zeit. Ich habe einfach das Gefühl, dass ich nicht so viel Zeit habe. Ist das nicht krass?
Gruselig, ja.
Er war auch gerade dabei, an seinem ersten Film zu arbeiten. Und zwar wollte er das Buch The Queen's Gambit in einen Film umwandeln. Kennt man ja seit diesem Jahr oder letztem Jahr auf Netflix.
Aha.
Das wollte er damals, also genau das, den gleichen Plan hatte er eigentlich, dieses Buch in einen Film umzuwandeln, weil er selber ein sehr guter Schachspieler war. Als Junge, als Kind hat er Schach gespielt und sogar an Meisterschaften teilgenommen. 2007 hat er sich von Michelle Williams getrennt und ist nach Manhattan gezogen, während Michelle in ihrem Haus in Brooklyn weiterhin wohnte. Als nächstes kam der Film The Dark Knight, der dunkle Ritter von Christopher Nolan, für den er die Rolle vom Joker übernommen hat. Hier hat sein Agent gesagt, er hat ihn angerufen, er hat gesagt, hör mal, die Rolle vom Joker, dann hat er sofort gesagt, ja, was muss ich tun? Das möchte ich spielen. Auf jeden Fall. Get me in.
Krass.
Dann hat er diese Rolle gebucht. Ist natürlich auch ein extremer Druck drauf. Der letzte, der die Rolle gebucht hat, war Jack Nicholson.
Ja, genau.
Und er hat sich für die Rolle einen Monat lang in einem Hotelzimmer in London quasi eingesperrt und hat nur diesen Charakter erforscht und diese Gedanken und hat versucht, diese Stimme hinzukriegen und hat gesagt, das ist ein kaltblütiger Psychopath und er musste in diesen Mindset reinkommen. Er hatte, wie immer, wenn er eine Rolle gebucht hat, Angstzustände und extreme, extreme Schlafstörungen. Er hat in einem Interview mit der New York Times gesagt, während der Dreharbeiten zu The Dark Knight, dass er pro Nacht ungefähr nur 2 Stunden schläft.
Ew.
Er hat es einfach nicht hingekommen, hat er gesagt, mein Körper ist am Ende und mein Kopf kann einfach nicht schlafen. Dann hat er sogar in diesem Interview gesagt, ich habe ein Ambien genommen, also ein Schlafmittel. Das hat nicht gewirkt, dann habe ich ein zweites Ambien genommen. Dann bin ich nach einer Stunde wieder wach geworden und war wieder wach für den Rest des...
Boah.
Sein Akzentcoach war mit ihm zusammen in London, um diesen Film zu drehen. Die haben im gleichen Komplex gewohnt. Der hat nachts gehört, wie Heath wach war und hat gesagt, hey man, leg dich hin, du musst morgen arbeiten. Hat der gesagt, kann ich nicht. Kann ich nicht. Michelle Williams hat gesagt, solange ich ihn gekannt hatte, hatte er Anfälle mit Schlaflosigkeit. Er hatte zu viel Energie, sein Geist drehte sich immer weiter. Dann hat er die Rolle vom Joker abgedreht. Der nächste Film nach The Joker war Das Kabinett des Dr. Parnassus.
Mhm.
Das war, wie wir wissen, der letzte Film von Heath Ledger, die letzte Rolle als Tony, die er in diesem Film gespielt hat. In dem Film war es nicht anders als in The Dark Knight. Er hat extreme Schlafstörungen gehabt. Fast jeder Schauspieler und Crewmember von diesem Film, Parnassus, ist krank geworden, weil die unter extremen Konditionen gedreht haben. Es war quasi immer nass. Es war immer im Regen oder im Wasser. Die waren immer draußen. Die waren stundenlang. Und viele dieser Schauspieler sind krank geworden, haben sich dann aber um diese Krankheit gekümmert. Christopher Plummer, der auch in dem Film war, hat gesagt, Heath Ledger hatte quasi eine Lungenentzündung, hat aber nichts dagegen gemacht. Er hat kein Antibiotikum genommen. Und hat sich gleichzeitig immer wieder auch bei Christopher Plummer darüber beschwert, dass er einfach nicht schlafen kann und dass er alle möglichen Tabletten ausprobiert, um schlafen zu können, um zur Ruhe zu kommen. Mehrere seiner Freunde haben gesagt, dass der die ständig angerufen hat, zu allen möglichen Zeiten. Ben Harper, dieser Musiker, hat gesagt, der hat mich teilweise morgens um 5 Uhr angerufen. Und dann habe ich gesagt, hör mal, kann ich dich ein paar Stunden zurückrufen? Und sein Agent hat gesagt, dass er, also jetzt nicht nur während des Filmens von Parnassus, aber generell in den Jahren davor auch schon, er war einfach, wie sagt man, restless.
Ruhelos,
er ist nicht,
ne?
Rastlos. War ruhelos. Der Agent hat gesagt, der ist manchmal einfach morgens. Dann hat er gesagt, hi, ich bin hier und hat sich zum Frühstück eingeladen. So, der musste immer irgendwas machen. Der musste immer mit jedem, der hat Leuten mitten in der Nacht E-Mails geschickt. Der Steve, der Agent, hat gesagt, der hat mich mehrmals am Tag angerufen. Mit jedem, der hat gesagt, ich habe eine Idee oder ich muss was besprechen oder, ne, immer angerufen und immer mit seinen Freunden kommuniziert. Mhm. Und der ist nicht zur Ruhe gekommen. Und genauso war es dann auch hier am Set von Kabinett des Dr. Parnassus. Ungefähr 50% des Filmes waren abgedreht. Dann, am 22. Januar 2008. Sein Agent hat gesagt, er hatte den ganzen Morgen noch nichts von ihm gehört und er dachte, das war komisch. Er hat ihn auch ein paar Mal angerufen und hat gesagt, unter jeglichen Umständen würde Heath mich zurückrufen. Auf jeden Fall. Hat er aber nicht. Und es war irgendwie komisch. Und dann habe ich mein Blackberry einfach auf meinen Schreibtisch gelegt und habe da einfach nur drauf gestarrt, weil ich irgendwie ein komisches Gefühl hatte. Heath war jetzt in Soho in Manhattan in seinem Apartment. An dem Morgen kam seine Haushälterin Theresa Solomon zu ihm, hat aber gesehen, dass seine Schlafzimmertüre quasi verriegelt ist oder noch zu ist und dass er noch nicht aufgestanden ist. Sie sagt aber, dass sie hat ihn schnarchen gehört und sie dachte einfach, okay, der bleibt einfach länger liegen heute mal, der muss sich ausruhen, obwohl der vorher nie richtig geschlafen hat.
Mhm.
Um 3:15 ist seine Masseurin Diana Wallerstein angekommen, weil sie um 3 Uhr einen Termin mit ihm hatte. Er hat aber nicht darauf geantwortet, dass die beiden, dass sie an der Schlafzimmertüre geklopft haben. Dann haben sich die beiden natürlich Sorgen gemacht, haben geklopft, haben gerufen, aber er hat nicht reagiert. Dann haben die Türe aufgebrochen und haben Heath nackt und bewusstlos auf dem Boden gefunden. Dann hat die Masseurin Diana Mary Kate Olsen angerufen, eine gute Freundin von Heath.
Mhm.
Mary Kate hat dann gesagt, sie schickt private Sicherheitsleute rüber zum Gebäude, anstatt die Polizei anzurufen.
Mhm.
Erst danach haben sie 911 angerufen.
Mhm.
Die Rettungssanitäter und diese Private Security, die von Mary Kate Olsen kamen, sind ungefähr beide zur gleichen Zeit angekommen. Während die beiden Frauen mit 911 verbunden waren, wurden die angewiesen, Erste Hilfe zu versuchen, um ihn wiederzubeleben. Das hat aber nicht funktioniert. Als die Rettungssanitäter da waren, haben sie auch versucht, Heath wiederzubeleben. Aber es war leider bereits zu spät.
Scheiße.
Und Heath ist gestorben. Er war 28 Jahre alt. Die gerichtlich angeordnete Obduktion und die toxikologische Untersuchung ergaben, dass er an einer sich verstärkten Wechselwirkung mehrerer eingenommener Schmerz- und Beruhigungsmittel starb und dass es ein Unfall war. Er hatte Oxycodon in seinem System. Das ist ein Opiat.
Mhm.
Also ein extrem starkes Schmerzmittel, nicht ein ganz normales Schmerzmittel.
Ja.
Hydrocodon ist genau das gleiche. Diazepam ist ein Beruhigungsmittel.
Ja, Diazepam gibt es ja
genau.
Auch.
Temazepam ist gegen Schlafstörungen. Alprazolam, ein Beruhigungsmittel gegen Angst. Und Doxylamin gegen Allergien unter anderem. Diese ganzen Medikamente hatte er in seinem System, in seinem Körper. Diese Medikamente sind zwar hier in den USA und also generell auch, die werden ganz normal gegen Schlaflosigkeit, Angstzustände, Schmerzen oder Erkältungssymptome verschrieben, allerdings nicht in dieser Kombination. Mhm. Allerdings verschreiben Ärzte normalerweise nicht mehrere von diesen Medikamenten an eine einzige Person. Die Mischung kann tödlich sein und man muss auch einen ganz speziellen Stundenplan mit diesen Medikamenten einhalten. Danach wurde natürlich wieder, also der Missbrauch und die Abhängigkeit von verschreibungspflichtigen Medikamenten ist ein Riesenthema, besonders hier in Amerika, besonders mit diesen Opiates. Im Februar 2008 wurde dann eine Ermittlung durchgeführt, um rauszufinden, wo sind denn diese ganzen Medikamente überhaupt hergekommen. Da wurde einmal auf einen Arzt geguckt in Los Angeles, auf einen Arzt in Houston. Es wurde aber herausgefunden, dass die Medikamente, die diese Ärzte Heath verschrieben haben, nicht die waren, die er genommen hatte, als er gestorben war. Dann wurde auch untersucht, ob Mary-Kate Olsen was damit zu tun hatte, dass er dieses Oxycodon hatte. Die Presse ist da natürlich draufgesprungen wie sonst noch was, weil sie hat sich verweigert, bei dieser Untersuchung der DEA, also der Drug Enforcement Administration, mitzumachen. Es sei denn, sie erhält Immunität gegen eine zukünftige Strafverfolgung. Es wurde aber, das fanden die Leute dann suspekt, du kennst ja die Medien, was ist hier los? Es wurde aber kein Beweis gefunden, es wurde nichts gefunden, dass in irgendeiner Weise diese Drogen von Mary-Kate Olsen kamen. Es wurde kein Verdächtiger gefunden, Untersuchung wurde eingestellt und man weiß bis heute nicht, wo er dieses Oxycodon und dieses Hydrocodon her hatte, das in seinem System waren. Und die Ärzte haben auch gesagt, dass wenn diese beiden Dinge nicht in seinem System gewesen wären, hätte er mit den anderen Medikamenten zusammen überlebt.
Krass.
Es wird natürlich schwer davon ausgegangen, dass er versucht hat, sich selbst zu heilen sozusagen, dass er einfach schlafen wollte und diese Lungenentzündung bekämpfen wollte.
Genau.
Und dass es einfach ein Unfall war. 6 Monate nach seinem Tod kam der Film The Dark Knight raus. Und im Jahre 2009 hat er für seine Rolle den Oscar als Best Supporting Actor gewonnen. Seine Mutter, sein Vater und seine Schwester waren bei den Oscars und haben den Oscar für ihn entgegengenommen. Die Academy und die Familie haben nachher zusammen beschlossen, dass der die Trophäe selbst an Matilda gehen soll. Also seine Tochter hat den Oscar. Und wie wir wissen, wurde der Film Parnassus zu Ende gedreht und die Rolle von Heath Ledger wurde mit Johnny Depp, Jude Law und Colin Farrell ersetzt. Also 3 Schauspieler haben seine eine Rolle ersetzt, weil die wussten nicht, wen, das kann ja keiner ersetzen dann. Deshalb dachten die, wir brauchen mehrere. Es gibt eine sehr coole Doku, die heißt I Am Heath Ledger, wo auch quasi sein Leben und seine Arbeit geehrt wird und wo seine Familie über ihn spricht und seine Freunde und sowas. Und das ist sehr interessant und Sein Vater sagt in dieser Dokumentation, es ist nicht so, wie die Leute das gerne hätten oder wie die Medien das darstellen, dass er einmal glücklich war und dann ging es bergab und er war unglücklich. Er war ein glücklicher Mensch, der nach vorne geschaut hat und viele Pläne hatte, aber gleichzeitig auch viele Dämonen hatte, die er bekämpfen musste, genau wie die meisten von uns auch.
Genau, ich glaube, das ist nicht so ungewöhnlich, ne?
Nee, überhaupt
nicht. Umso tragischer, dass es dann so endet.
Ja, es ist in dieser speziellen
Unfall.
Genau, in dieser speziellen Geschichte trägt natürlich der Druck von Hollywood und der Druck dieser Hollywood-Maschine dazu bei, dieser Pressemaschine und einer Vorstellung von Ruhm, die nicht der Wahrheit entspricht. Aber dass jemand sein Leben lebt und glücklich ist und Auf und Abs hat und mit mentalen Auf und Abs zu tun hat und versucht, das Beste zu machen. Und das ist das ganz normale Leben.
Ja.
Wir kennen das ja alle aus unserem eigenen Leben.
Auf jeden Fall. Nur wenn du halt so bekannt bist, dann machst du das ständig unter dieser Beobachtung und dann wird auch alles bewertet von anderen Leuten, die da gar keinen richtigen Einblick haben.
Die Mutter von Heath hat auch gesagt, ich glaube, wir sind nicht anders als irgendeine andere Familie, die viel zu früh ihr Kind verloren hat durch tragische Umstände. Der einzige Unterschied für uns ist, dass wir es in der Öffentlichkeit ausleben mussten. Und Heath Ledger hatte ein Motto, oder er hat in seiner Produktionsfirma hat er immer gesagt, keep it real. Womit er meinte, geh lieber das Risiko ein, was falsch zu machen oder ein Edge zu haben oder nicht so glatt zu sein oder nicht perfekt zu sein. Keep it real. Und das finde ich, das ist ein gutes Motto.
Ich glaube auch, das ist das Beste. Dann und werden dir diese Fehler auch öfter, auch schneller verziehen, als wenn du irgendwas vorgibst zu sein, was gar nicht wahr ist.
Ja, und er war, man kann auch diese Filme, die er selber immer so gedreht hat und so, das kann man auch in dieser Dokumentation zum Beispiel sehen. Die gibt's auf Amazon Prime.
Wie alt ist seine Tochter heute?
Die ist jetzt 16.
Weißt du, was die macht?
Ist die auch weiß ich nicht.
Schauspielerbereich oder?
Das weiß ich nicht. Ich weiß nur, dass sie diesen Oscar offiziell mit 18 erst bekommt.
Okay.
Aber so lange hält Michelle Williams, ihre Mutter, ihn für ihn. Bereit. 2023 darf sie ihn haben. Deshalb ist sie, glaube ich, 16 oder 17 jetzt. Aber ja, war auf jeden Fall interessant, über Heath nochmal ein bisschen mehr zu lernen.
Gibt es dieses Jahr eigentlich eine Oscar-Verleihung?
Ja, gibt es. Die wird aber auch mit Social Distancing und ich glaube virtuellem Publikum abgehalten.
Ah, okay.
Wir hatten ja schon ein paar Award-Zeremonien während Corona. Die Emmys wurden während Corona oder waren es die Golden Globes? Und da haben die das auch so gemacht, dass quasi die Teams von den einzelnen Filmen oder Serien, also Golden Globes dann, weil es beides war, die waren quasi in ihren eigenen, entweder bei jemandem zu Hause oder irgendwo, Social Distance mit Masken und da waren Kameras. Und dann auf der Bühne waren also nur die Leute, die das präsentiert haben, auch alles Social Distance, kein Live-Publikum. Und dann ist dann immer jemand mit so einem kompletten Hazmat-Suit bei demjenigen, der gewonnen hat, quasi angekommen und hat den Preis überbracht. Ja, eine meiner Lieblingsserien, Schitt's Creek, hat ganz viele Preise abgeräumt.
Die ist cool,
die ist so gut.
Ja. Ja, krass. Also ich wusste das alles gar nicht über Heath, weil so, keine Ahnung, hieß es dann immer, der ist an einer Überdosis gestorben, war drogenabhängig, ist abgestürzt, ihm ist der Mund zu Kopf gestiegen, dieses halt.
Ten Things I Hate About You ist auch so ein typischer 90er.
Ich liebe den Film.
90er Film.
Ich glaube, den gucke ich mir gleich noch an.
Ja.
Zum Einschlafen. Der ist so cool.
Ja, der ist cool. Ja, gibt's noch irgendwas, irgendein Highlight oder irgendwas Positives, was wir teilen können? Ich überlege gerade, meine Katze ist endlich leise, das ist sehr positiv.
Ich habe was ganz Komisches auf TikTok gesehen diese Woche.
Was denn?
Naja, wenn man so auf der Startseite ist, dann kann man ja da so durchscrollen, ne?
Ja.
Und dann kriegt man ja auch manchmal so Livestreams angezeigt, aha, ne? Wenn ja, da irgendwelche Leute live sind, ja.
Aha.
Dann war da eine, dann lag die im Bett, war am Schlafen.
What?
Ja, und...
Hör mal, geht's noch?
Und dann haben Leute ihr zugeguckt beim Schlafen. Was soll das?
Nein, das mag ich nicht.
Das fand ich richtig gruselig.
Creepy.
Ja, voll. Und dann bin ich erstmal, da bin ich rausgegangen, dann war ich irgendwie, weiß ich nicht, eine Viertelstunde später wieder reingegangen. Dann lag die halt immer noch war am Schlafen. Ich dachte erst, die tut nur so. Das ist doch total gestört. Was ist denn mit den Leuten los? Jetzt filmen wir uns schon beim Schlafen, vielleicht, oder wie?
Ja, muss man gar nichts mehr machen, um irgendwie ein Entertainment-Level zu erreichen. Einfach nur noch schlafen.
Hör mal, krass.
Das mache ich heute auch mal, sage ich dir Bescheid.
Nee. Und dann stell dir vor, dann kommt so einer, dann sehen die so live, wie du entführt wirst oder so.
Ja, oh mein,
ja, oh mein
Film.
Gott.
Film.
Genau, Film-Idee.
Ich habe einen neuen Film-Idee.
Schreib auf.
Meine Freundin und ich haben jetzt angefangen mit unserer Filmproduktion. Anyway, da müssen wir nicht drüber reden.
Können wir aber.
Erzähl ich dann mal, wenn wir weiter, wir weiter sind. Wir müssen erstmal unser Budget zusammenkriegen, damit wir die Corona-Maßnahmen einhalten können. Anywho. Ja.
Ja, schön.
Schön. Dann haben wir mal wieder, ne? Haben wir mal wieder ein Episödchen.
Haben wir eine Folge im Kasten wieder.
Und wie immer, abonniert uns, gebt uns 5 Sterne und folgt uns auf Instagram auf Albtraumfabrik_podcast.
Sehr gut.
Danke. okay, dann sag ich mal gute Nacht nach Köln.
Guten Morgen nach Hollywood.
Tschüss.
Bis nächste Woche.
Bis Montag.